Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Oh je, schon wieder Weihnachten, das geht immer so furchtbar schnell. Oder vielleicht doch nicht, oh je. Nach wie vor verabscheue ich die übliche Hast und Raserei nach Geschenken unter unfreundlichem Anmaulen, sollte man mal wieder im Weg stehen. Aber ich denke mir, jeder soll das tun, was er mag und will. Wobei man sich vielleicht über den freien Willen, besonders weihnachtsbezüglich, schon mal Gedanken machen sollte. Auch einmal abgesehen davon, dass Kinder heutzutage das Weihnachten oft nicht mehr wie ein Wunder mit tausend glänzenden Lichtern sehen, sondern deutlich ihre Wünsche äußern. PlayStation, Handy, Laptop, Musikanlage und vieles mehr, was sie dringendst brauchen, weil es alle haben. Mich hat immer Licht und Glanz fasziniert, möglichst noch mit Geräuschen wie leises Klingeln oder, ach ja, das Kratzen von Schlittschuhen auf dem Eis. Obwohl ich bei dem Erlebnis erst 4,5 Jahre alt war, erinnere ich mich noch, als sei es erst gestern gewesen. Meine Mutter ist mit meinem kleinen Bruder und mir zu Holiday on Ice, zu einem Weihnachtsmärchen gegangen. Es war ein Traum von weiß glänzendem Eis und silbrig glänzenden Schlittschuhkufen, die je nach Lichteinfall blitzten und bunte Kostüme und farbige Lichter tanzten noch Tage danach in meinem Kopf herum. Diese Faszination von strahlendem Licht und warmen Reflexen und natürlich auch von Schlittschuhkufen ist mir bis heute erhalten geblieben. Selbstverständlich konnten meine Eltern mich nach diesem Erlebnis nicht mehr halten. Und ich musste Eislaufen und Eistanz lernen. In Erinnerung an dieses Erlebnis bin ich immer ganz begeistert, in leuchtende Kinderaugen zu sehen, die nicht nur wegen des Handys strahlen, sondern staunend, stumm und andächtig die leuchtende Atmosphäre wahrnehmen können. Diese Begeisterungsfähigkeit und dieses Staunen, wo ist denn das bei uns nur geblieben? Alles ist so selbstverständlich, läuft so routiniert ab. Wo bleibt das wirkliche Sehen? Können wir überhaupt noch etwas wirklich sehen? So wie die Kinder. Nun gibt es auch viele Kinder, die von dem Strahlen und Leuchten recht wenig zu sehen bekommen. Auch wenn sie darüber staunen und glücklich lächeln würden. Nicht nur in Deutschland. Trotz sozialem Netz herrscht bei uns für viele Kinder bitterste Armut. Eine Schande, dass eine reiche Gesellschaft mit ruhigem Gewissen daneben leben kann. Man kann bekannterweise nicht überall helfen, auch wenn man es gerne möchte. Wir haben einen gemeinnützigen Verein entdeckt, der sich um arme und hilflose Kinder in Kaliningrad, das ist die westlichste Großstadt in Russland, das frühere Königsberg, also die kümmern sich um diese Kinder dort. Und da ist die Situation mit unserer kaum vergleichbar. Nicht nur, weil es dort gar kein soziales Netz gibt. Eltern müssen ihre Kinder wegschicken und sie auf der Straße leben lassen, weil sie sie nicht ernähren können. Und Perspektiven für diese Kinder, die gibt es natürlich nicht, die sind gleich null. Das Projekt Anna, ein von mir wärmstens ans Herz gelegter Link dazu, ist auf unserer Edelplausch-Website, versucht mit Spendenmitteln wenigstens für ein paar Kinder die Situation zu erleichtern, indem Häuser saniert und hergerichtet werden, wo die Kinder leben und von dort aus auch zur Schule gehen können. Und Jugendliche, schwangere Mädchen können ihren Kleinkindern ein Zuhause geben. Diese Kinderaugen leuchten. Wenn zu Weihnachten bunte Lichter am Baum zu sehen sind und die Kinder strahlen, wenn man ihnen ein Stofftier in die Arme drückt, denn sie kennen es nicht, etwas ihr eigen nennen zu können. Bei dem russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski, ich denke, er ist hinlänglich bekannt, habe ich eine Weihnachtsgeschichte gefunden, deren Aussage ein deutliches Licht auf das Verhalten der Wohlstandsgesellschaft wirft. In 150 Jahren hat sich daran absolut nichts geändert. Wer diese Geschichte hören will, der muss sich jetzt nur noch etwas Zeit nehmen. Wer nicht, kann jetzt die Stopptaste drücken. All meinen Hörern wünsche ich ein frohes, leuchtendes, strahlendes Weihnachten, vielleicht sogar mit kindergleich staunenden und glücklichen Augen. Fjodor Dostojewski, der Junge beim Herrn Jesus zur Weihnacht. Die Bettelkinder sind ein sonderbares Völkchen. Ich träume von ihnen und sehe sie in Gedanken. Vor dem Weihnachtsabend und am Weihnachtsabend selbst traf ich immer auf der Straße an einer bestimmten Ecke einen kleinen Jungen, der gewiss nicht mehr als 7 Jahre alt war. Trotz der furchtbaren Kälte war er fast sommerlich gekleidet. Nur der Hals war ihm mit einem alten Lappen umwickelt. Also rüstete ihn doch jemand aus, bevor er ihn losschickte. Er ging mit dem Händchen. Das ist der Fachausdruck und bedeutet betteln. Den Ausdruck haben sich diese Kinder selbst erdacht. Solche Jungen wie ihn gibt es eine Menge. Sie stellen sich einem in den Weg und heulen einem etwas auswendig Gelerntes vor. Aber dieser heulte nicht, sondern redete so unschuldig, als wäre er es noch nicht gewohnt und sah mir vertrauensvoll in die Augen. Also war er in seiner Profession erst ein Anfänger. Auf meine Frage teilte er mir mit, er habe eine Schwester, die ohne Arbeit krank zu Hause sitze. Vielleicht war es die Wahrheit. Nur erfuhr ich später, dass unzählig viele Jungen so reden. Sie werden mit dem Händchen selbst in die grimmigste Kälte hinausgeschickt und wenn sie nichts nach Hause bringen, so bekommen sie mit Sicherheit Schläge. Wenn so ein Junge einige Kopeken zusammengebracht hat, dann kehrt er mit roten, steif gefrorenen Händen in eine Kellerwohnung zurück, wo eine Rotte von Fabrikarbeitern säuft von der Sorte derjenigen, die, nachdem sie am Sonnabend in der Fabrik aufgehört haben zu arbeiten, nicht vor Mittwochabend wieder zur Arbeit zurückkehren. Dort in den Kellerwohnungen saufen mit ihnen zusammen auch ihre hungernden, vielgeprügelten Weiber. Und eben dort wimmern ihre hungernden Säuglinge. Branntwein und Schmutz und Unsittlichkeit gibt es dort, besonders aber Branntwein. Mit den zusammengebettelten Kopeken wird der Junge gleich in die Schenke geschickt, um noch mehr Branntwein zu holen. Zum Spaß gießen sie ihm manchmal ein Achtelstoff in den Mund und lachen wiehernd, wenn ihm der Atem vergeht und er beinahe bewusstlos zu Boden fällt. Und ohne Mitleid goss er mir den garstigen Branntwein in den Mund. Wenn er etwas älter ist, bringt man ihn so bald wie möglich in eine Fabrik. Aber alles, was er durch seine Arbeit erwirbt, muss er wieder jenen Kerlen bringen und die vertrinken es. Aber schon ehe sie in die Fabrik kommen, werden diese Kinder vollkommene Verbrecher. Sie treiben sich in der Stadt umher und kennen in allerlei Kellern Orte, wo sie unterschlüpfen und unbemerkt übernachten können. Einer von ihnen brachte mehrere Nächte nacheinander bei einem Hausknecht in einer Schenke zu, ohne dass dieser es bemerkte. Selbstverständlich werden sie kleine Diebe. Der Diebstahl wird sogar 8-jährigen Kindern zur Leidenschaft und mitunter wird ihnen das Verbrecherische einer solchen Handlungsweise gar nicht bewusst. Schließlich lernen sie alles ertragen. Hunger, Kälte, Schläge, wenn sie nur eines haben, nämlich die Freiheit. Und so bald wie möglich laufen sie ihren ursprünglichen Gebietern fort, um sich auf eigene Faust herumzutreiben. So ein kleiner Wilder weiß manchmal gar nichts, weder in welcher Stadt er lebt, zu welchem Volk er gehört, noch ob es einen Gott oder einen Kaiser gibt. Es werden über sie sogar ganz unglaubliche Dinge erzählt, und doch sind es Tatsachen. Aber ich bin Novellist und habe, wie ich glaube, die folgende Geschichte selbst ersonnen. Warum schreibe ich, wie ich glaube? Ich weiß ganz genau, dass ich sie ersonnen habe. Aber ich habe immer die Vorstellung, dass sich das irgendwo einmal begeben hat. Und zwar gerade am Weihnachtsabend in einer sehr großen Stadt und bei furchtbarer Kälte. Ein Junge steht mir vor Augen, ein noch sehr kleiner Junge, 6-jährig oder noch jünger. Dieser Junge erwachte am Morgen in einer feuchten, kalten Kellerwohnung. Er trug ein dürftiges Kittelchen und zitterte vor Frost. Der Atem flog als weißer Dampf aus seinem Mund und in einer Ecke auf einem Kasten sitzend, ließ er vor Langeweile diesen Dampf absichtlich herausströmen und vergnügte sich damit zu sehen, wie er davonflog. Aber er hatte großen Hunger. Mehrere Male seit dem Morgen war er an die Pritsche herangetreten, wo auf einer Unterlage so dünn wie ein Eierkuchen mit einem Bündel statt eines Kissens unter dem Kopf seine kranke Mutter lag. Wie war sie hierher geraten? Wahrscheinlich war sie mit ihrem Jungen aus einer anderen Stadt hergekommen und hier plötzlich erkrankt. Die Vermieterin der Schlafstellen hatte man schon vor 2 Tagen zur Polizei geholt. Die Mieter waren davongegangen, um den Feiertag zu begehen. Nur einer, der den Feiertag nicht hatte abwarten können, war dageblieben und lag schon einen ganzen Tag völlig betrunken da. In einer anderen Ecke des Zimmers stöhnte, von Rheumatismus geplagt, eine 80-jährige alte Frau, die früher einmal Kinderfrau gewesen war, jetzt aber einsam im Sterben lag. Sie ächzte, murmelte und brummte den Jungen an, so dass er sich schon fürchtete, ihrem Winkel zu nahe zu kommen. Trinkwasser hatte er irgendwo auf dem Flur gefunden. Aber eine Brotrinde konnte er nirgends auftreiben und trat wohl schon zum 10. Mal an seine Mutter heran, um sie aufzuwecken. Schließlich wurde ihm bange in der Dunkelheit. Es war längst Abend geworden, aber Licht wurde nicht angesteckt. Als er das Gesicht seiner Mutter betastete, wunderte er sich, dass sie sich gar nicht bewegte und so kalt war wie die Wand. »Es ist hier doch sehr kalt«, dachte er, blieb noch ein Weilchen stehen, ließ unbewusst seine Hand auf der Schulter der Toten liegen, hauchte dann auf seine Finger, um sie zu erwärmen, und ging, als er plötzlich auf der Pritsche sein Mützchen fand, leise und tastend aus dem Keller hinaus. Er wäre schon früher gegangen. Doch er hatte sich immer oben an der Treppe vor dem großen Hund gefürchtet, der den ganzen Tag an der Tür des Nachbarhauses geheult hatte. Aber der Hund war nicht mehr da, und so ging der Junge schnell auf die Straße. Oh Gott, was war das für eine Stadt? So etwas hatte er noch nie gesehen. Dort in der Stadt, aus der er kam, waren die Nächte so schwarz und finster gewesen. Auf der ganzen Straße hatte es nur eine einzige Laterne gegeben. Bei den niedrigen Holzhäuschen wurden abends die Fensterläden zugemacht. Auf der Straße war nach dem Dunkelwerden kein Mensch mehr. Alle schlossen sich in ihre Häuser ein und nur Rudel von Hunden, Hunderte und Tausende, bellten und heulten die ganze Nacht über. Dafür war es dort aber so schön warm gewesen und er hatte zu essen bekommen. Aber hier, oh Gott, wenn er doch etwas zu essen bekäme. Und was war hier für ein Gerassel und Gelärme und wie viel Licht und wie viele Menschen, Pferde und Wagen, aber so eine Kälte. Gefrierender Dampf quillt aus den heiß atmenden Nüstern der scharf angetriebenen Pferde. Durch den lockeren Schnee hindurch hört man das helle Klingeln der Hufeisen auf dem Pflasterstein. Und alle Menschen drängen und stoßen sich so und, oh Gott, er möchte so gern etwas essen, wenn auch nur einen kleinen Bissen. Und seine Fingerchen tun ihm auf einmal so weh. Ein Ordnungshüter geht vorüber und wendet sich ab, um den Jungen nicht zu bemerken. Und da ist wieder eine Straße. Oh, wie breit die ist! Hier werden sie ihn gewiss zerdrücken und zertreten. Wie sie alle schreien und laufen und fahren. Und das viele Licht. Aber was ist das? Ach, was für ein großes Glasfenster. Und hinter den Glasscheiben ist ein Zimmer. Und in dem Zimmer ein Baum, der bis an die Decke reicht. Das ist ein Weihnachtsbaum. Und an dem Weihnachtsbaum sind so viele Lichter, so viel Goldpapier und Äpfel, und ringsum sind Püppchen und kleine Pferdchen, und im Zimmer laufen Kinder umher, schön geputzte, saubere Kinder, und lachen und spielen und essen und trinken etwas. Da, dieses kleine Mädchen fängt an, mit einem Jungen zu tanzen. Nein, was ist das für ein hübsches kleines Mädchen? Und auch Musik ist da. Man kann sie durch die Glasscheiben hören. Der Junge schaut und staunt, und da lacht er auch schon. Aber ihm tun bereits die Zehen weh, und seine Finger sind ganz rot geworden, biegen sich nicht mehr und schmerzen bei jeder Bewegung. Und auf einmal merkt der Junge, dass ihm die Finger und Zehen so wehtun, er fängt an zu weinen und läuft weiter und da sieht er wieder durch ein anderes Fenster in ein Zimmer hinein und da sind wieder Bäume. Auf den Tischen aber liegt vielerlei Kuchen, Mandelkuchen und roter und gelber. Und vier reich gekleidete Damen sitzen da und jedem, der kommt, geben sie Kuchen. Die Tür öffnet sich alle Augenblicke und viele Herrschaften kommen zu ihnen herein. Der Junge schleicht sich heran, macht plötzlich die Tür auf und geht hinein. Aber oh weh, wie sie ihn anschreien und ihn hinausweisen. Eine der Damen tritt schnell auf ihn zu, schiebt ihm eine Kopeke in die Hand und macht ihm selbst die Tür zur Straße auf. Wie ist er erschrocken! Das kleine Geldstück aber fällt sofort klingend auf die Stufen. Er kann seine roten Fingerchen nicht zusammenbiegen, um es festzuhalten. Der Junge läuft ganz schnell weg, ganz schnell. Aber wohin er läuft, das weiß er selbst nicht. Er will wieder anfangen zu weinen, aber er fürchtet sich und läuft und läuft und haucht auf seine Händchen. Und er wird so traurig, weil er sich auf einmal allein fühlt. Und er hat Angst und plötzlich, oh Gott, was ist da wieder? Da stehen die Menschen dicht gedrängt und staunen. Auf einem Fensterbrett hinter der Glasscheibe sind drei kleine Puppen in roten und grünen Kleidchen, richtig als wären sie lebendig. Ein altes Männchen sitzt da und tut, als spiele es auf einer großen Geige, und zwei andere stehen daneben und spielen auf kleinen Geigen und nicken im Takt mit den kleinen Köpfen und sehen sich an, und ihre Lippen bewegen sich und sprechen. Sie sprechen wirklich, nur kann man es durch die Glasscheibe nicht hören. Zuerst denkt der Junge, sie seien lebendig. Aber als er genau gemerkt hat, dass es Puppen sind, da lacht er auf einmal. Noch nie hat er solche Puppen gesehen und hat gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Er möchte eigentlich weinen, aber er muss lachen, über die Puppen lachen. Plötzlich fühlt er, dass ihn jemand von hinten am Kittel packt. Ein großer, böser Junge steht neben ihm, schlägt ihm unversehens auf den Kopf, reißt ihm die Mütze herunter und stellt ihm ein Bein. Der Junge fällt hin. Die Umstehenden schreien auf. Einen Augenblick ist er wie betäubt. Dann springt er auf und läuft, er weiß selbst nicht wohin. Er flüchtet sich in ein Tor auf einen fremden Hof und setzt sich dahinter das Holz. Hier werden sie mich nicht finden. Es ist ja auch dunkel. Er sitzt da, krümmt sich zusammen und kann kaum atmen vor Angst. Aber plötzlich, ganz plötzlich, wird ihm so wohl zumute. Die Hände und Füße tun ihm auf einmal nicht mehr weh. Und ihm wird so warm wie an einem Ofen. Da zuckt er zusammen. Ach, er wäre ja beinahe eingeschlafen. Wie schön es sich hier einschläft. »Ich werde noch ein Weilchen hier sitzen und dann wieder hingehen und die Püppchen ansehen«, denkt der Junge und lächelt bei der Vorstellung daran. Richtig, als wären sie lebendig. Und auf einmal glaubt er zu hören, dass über seinem Kopf seine Mutter ein Liedchen singt. »Mama, ich schlafe. Ach, wie schön schläft es sich hier. Komm zu mir zum Christbaum, mein Kind«, flüstert über ihm auf einmal eine leise Stimme. Er denkt zuerst, das sei immer noch die Mutter. Aber nein, sie ist es nicht. Wer ihn gerufen hat, sieht er nicht. Aber jemand beugt sich über ihn und umarmt ihn in der Dunkelheit. Er streckt ihm die Hand entgegen und auf einmal, oh, wie viel Licht! Oh, was für eine Weihnachtstanne! Aber das ist ja keine Tanne. Solche Bäume hat er noch nie gesehen. Wo ist er jetzt nur? Alles glänzt, alles strahlt und ringsumher sind lauter Puppen. Aber nein, es sind lauter Jungen und Mädchen, aber sie glänzen so. Alle küssen sie ihn, nehmen ihn und tragen ihn mit sich und auch er selbst fliegt. Und da sieht er, seine Mutter blickt ihn an und lacht ihm freudig zu. »Mama, Mama, ach, wie schön ist es hier, Mama«, ruft ihr der Junge zu. Und er küsst sich wieder mit den Kindern und möchte ihnen gleich von den Püppchen hinter der Glasscheibe erzählen. »Wer seid ihr, Mädchen?«, fragt er lachend. »Er hat sie alle so lieb.« »Das ist der Christbaum«, antworten sie ihm. Beim Herrn Jesus brennt an diesem Tag immer ein Weihnachtsbaum für die kleinen Kinder, die dort keinen eigenen Weihnachtsbaum haben. Und er erfährt, dass diese Jungen und Mädchen allesamt solche Kinder gewesen sind wie er, dass aber die einen schon in den Körben erfroren, in denen sie auf den Treppen vor den Türen wohlhabender Petersburger Beamter ausgesetzt wurden, andere bei den finnländischen Bäuerinnen umkam, denen das Findelhaus sie zum Aufziehen übergeben hatte, wieder andere an den ausgetrockneten Brüsten ihrer Mütter starben, wieder andere in der verdorbenen Luft in Waggons dritter Klasse erstickten. Und alle sind sie jetzt hier, alle sind sie jetzt wie Engel, alle beim Herrn Jesus. Und der Herr Jesus selbst ist mitten unter ihnen und streckt die Arme nach ihnen aus und segnet sie und ihre sündigen Mütter. Die Mütter dieser Kinder aber stehen da, ein bisschen abseits und weinen. Jede erkennt ihren Jungen oder ihr Mädchen, und diese fliegen zu ihnen hin und küssen sie und wischen ihnen mit ihren Händchen die Tränen ab und bitten sie nicht zu weinen, da sie es hier doch so gut hätten. Da unten aber fanden am andern Morgen Hausknechte hinter dem Holz die kleine Leiche eines Jungen, der sich verlaufen hatte und erfroren war. Sie machten auch seine Mutter ausfindig. Die war schon vor ihm gestorben. Bei Gott, dem Herrn im Himmel, sahen sie sich beide wieder. Warum habe ich nun eigentlich diese Geschichte ersonnen, die so wenig in ein gewöhnliches, vernünftiges Tagebuch hineinpasst, noch dazu in das eines Schriftstellers? Und außerdem hatte ich hauptsächlich Erzählungen über wirkliche Begebenheiten versprochen. Aber die Sache ist eben die. Ich habe dauernd die Vorstellung, dass sich das alles wirklich hat begeben können. Das heißt, was in der Kellerwohnung und hinter dem Holz geschah. Was aber den Weihnachtsbaum beim Herrn Jesus betrifft, so weiß ich freilich nicht, wie ich mich darüber äußern soll, ob es sich begeben könnte oder nicht. Dazu bin ich eben Novellist, um mir so etwas auszudenken. Das Ganze ist erschienen im Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH in Berlin und an der Übersetzung beteiligt waren Waltraud Arndt, Margit Breuer, Gerhard Dick, Charlotte Kossuth, Michael Pfeiffer, Willem Plackmeier und H. Röhl. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder für diesen Podcast interessiert und den angehört habt. Ihr könnt uns gerne anrufen und euren Kommentar auf Band sprechen unter der Telefonnummer 089 54 76 31 82. Bis zum nächsten Mal.